Also sie behandelt halt so viele Themen, die zwar aus ihrem persönlichen Leben gegriffen sind, aber die jedes Leben berühren. Also es geht halt um Liebe, es geht um Verlust, um Angst, um den Tod, aber auch das Verhältnis zur eigenen Familie, zur Mutter. Und da hat man einfach sehr viel zum Nachdenken. Und ich glaube, es lohnt sich dann durchaus nochmal zu kommen und sich einfach, ja, vielleicht noch von einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wer dieser Tage die Österreichische Galerie besucht, und zwar das untere Belvedere, der wird konfrontiert sein mit einer der ganz großen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Die Rede ist von Louise Bourgeois, eine Künstlerin, die in Frankreich geboren wurde und dann in die USA ausgewandert ist und den Rest ihres Lebens, vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg, in den USA verbracht hat, eine unglaublich beeindruckende Vita vorzuweisen hat und die landläufig den meisten von uns wohl mit ihren Spinnen in unseren Gedächtnissen herumgeistert. Dass da aber viel mehr ist als das, das zeigt diese Ausstellung. Sie zeigt ihren Werdegang von einer aus Frankreich beeinflussten Malerei hin zum bildhauerischen Werk. Und die Ausstellung trägt den Titel Unbeirrbarer Widerstand, ist bis zum 28. Jänner 2024 eben im unteren Belvedere zu sehen. Bei mir heute zu Gast, um mit mir über diese Ausstellung zu sprechen, ist Johanna Hofer. Und freue mich sehr, dass du da bist, liebe Johanna. Und ja, du hast die Ausstellung jetzt im Belvedere mitkuratiert oder kuratiert?
Gemeinsam mit Sabine Fellner kuratiert.
Ja. Künstlerin Louise Bourgeois. Und ich steige einfach gleich einmal mit der Frage ein, die mich von Anfang an interessiert hat. Wieso die Entscheidung getroffen ist oder wann die Entscheidung getroffen ist, diese Ausstellung im unteren Belvedere zu machen?
Also das ist jetzt eine Entscheidung, die wird ja in der Programmierung eines Museums getroffen. Also das ist eigentlich Direktorinnenentscheidung. Und wir wurden das natürlich oft gefragt, warum zeigt man eine moderne oder auch schon fast zeitgenössische Position in den barocken Räumlichkeiten des unteren Belvedere. Man muss halt sagen, in der Vergangenheit haben wir das ja öfter gemacht, also sowohl die Ausstellung zu Kiki Smith oder auch Donna Huanca oder Wolfgang Pahlen. Und diese Beispiele haben uns halt gezeigt, das funktioniert irrsinnig gut. Also dass man auch diese bewussten Gegenpunkte zu diesen starken barocken Räumen hat mit zeitgenössischen Arbeiten. Und
also das war dann von Anfang an klar, also das war gleich klar, dass sie Louise Bourgeois im unteren Belvedere.
Ja, da gab es eigentlich nie irgendeine Diskussion darüber. Also es war nie geplant, sie im Belvedere 21 zu zeigen.
Das ist jetzt muss ich gleich einhaken, weil das habe ich mir nämlich gedacht, ich kann mich gut erinnern an die Ausstellung von Joseph Beuys im Belvedere 21 rum. Und vor allem, wie ich dann so ein bisschen gelesen habe, dass ja die Louise Bourgeois ja auch beginnt, so installativ zu arbeiten, ihre Objekte im Raum verteilt. Das hat mich dann schon so ein bisschen erinnert, auch an den Beuys. Also das hätte dort sicher auch sehr gut ausgeschaut, oder?
Also der Zugang zwischen Joseph Beuys und Louise Bourgeois ist schon ein ganz anderer eigentlich. Also und bei Beuys gab es ja auch partizipative Elemente und der spricht das ja auch ganz stark an. Und das ist jetzt bei Louise Bourgeois ging es schon auch darum, eine Künstlerin, die jetzt in Österreich und auch in Wien jetzt fast 20 Jahre nicht präsent war, wirklich mal wieder groß zu zeigen, groß zu würdigen. Also das ist ja schon eigentlich überraschend, dass jemand wie Louise Bourgeois so selten zu sehen war und jetzt auch in Österreich gar nicht so ein Begriff ist, obwohl es jetzt schon eigentlich die moderne Bildhauerin ist, die eigentlich eine Generation, eine Zeit geprägt hat auch.
Ja, das ist eigentlich auch, also ist auch ein Punkt, dem, über den ich nachgedacht habe. Also ich glaube schon, dass ganz viele Menschen, die Louise Bourgeois kennen, sie kennen vor allem natürlich dann die Spinne. Da habe ich selber ein ganz starkes Erlebnis, aber über das sprechen wir nachher noch. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen, also die meisten Menschen werden jetzt, wenn sie in die Ausstellung gehen im Belvedere, werden sich denken, aha, das ist für die ist dann doch für die meisten Menschen überraschend.
Ja, also ja. Das glaube ich auch. Es war ja auch für mich als Kunsthistorikerin eine Überraschung, dass Louise Bourgeois so eine gute Malerin war. Mhm. Und also ich kannte natürlich diese Femme Maison-Bilder, die kennt man ja, weil die sind ja wirklich ikonisch. Mhm. Aber dass die Anfänge ihrer Kunst eigentlich in der Malerei liegen und sie ausgebildete Malerin war und dieses Frühwerk, also die ganzen Wurzeln ihrer Kunst eigentlich dort liegen, war für mich auch überraschend. Mhm. Aber unser Anliegen in der Gestaltung oder in der Konzeption der Ausstellung war eigentlich, diese Malerei mit der Skulptur zusammenzubringen. Also es gab ja 2022 eine Ausstellung im Metropolitan Museum in New York, die sich rein der Malerei gewidmet hat. Also die hieß Paintings und hat quasi zum ersten Mal überhaupt diese Malerei vorgestellt. Und wir wollten eigentlich einen Schritt weiter gehen. Also wir wollten Louise Bourgeois als Malerin zeigen, aber im Kontext ihrer Arbeit, weil bei Louise Bourgeois hängt eigentlich alles miteinander zusammen. Man versteht ihr späteres Werk nicht ohne das frühere. Also das ist wirklich alles so miteinander verwoben und das war unser Anspruch und ich glaube, das stimmt, dass die Besucher und Besucherinnen kommen werden und vielleicht im ersten Augenblick einmal vielleicht auch irritiert sind, weil man Louise Bourgeois eben nicht als Malerin kennt, aber es gibt dann doch ganz starke Wiedererkennungseffekte in der Ausstellung. Mhm. Also wir haben schon auch diese großen ikonischen Arbeiten, wie diesen Arc of Hysteria oder Lafayette oder so, aber halt natürlich im Kontext. Also wir wollten jetzt natürlich nicht nur eine Highlight-Ausstellung machen, sondern wirklich eine neue Facette von Louise Bourgeois vorstellen.
Also Louise Bourgeois so als Highlight-Ausstellung, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. In der heutigen Zeit mit Versicherungswerten, sowas kann sich wahrscheinlich nur das Museum of Modern Art oder Centre Pompidou oder so leisten. Und ich glaube, dass das eben ja, also das ist gut, dass du das jetzt sagst, dass ihr da einfach eine weitere Facette vorstellen wolltet. Gehen wir ein bisschen chronologisch vor. Die Ausstellung ist ja auch chronologisch aufgebaut oder gar nicht? Sag mal.
Ich glaube, man kann jetzt das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Mhm. Also prinzipiell, wenn man in die Ausstellung kommt, ist es schon mal wie so ein Intro, das man bekommt. Also der erste Raum ist definitiv eigentlich der Biografie von Louise Bourgeois gewidmet. Man sieht ja auch in den Räumen immer Zitate von ihr. Das war uns ganz wichtig, dass sie selber spricht. Und im ersten Raum stellt sie sich ja auch vor, wo sie sagt, ich bin Louise Josephine Bourgeois, am 25. Dezember geboren und so weiter und so fort. Und man hat dort auch die Biografie. Und eigentlich wird so im ersten Raum einmal erzählt, wer ist Louise Bourgeois, wo kommt sie her? Also sie ist ja Französin, 1911 in Paris geboren, hat eine schwierige Familiengeschichte, eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater, aber auch zu ihrer Mutter und heiratet dann 1938 völlig überstürzt einen Amerikaner nach 6 Wochen. Also muss man sich mal vorstellen, die lernen sich kennen, sie heiraten und sie geht mit ihm nach New York und bricht quasi diese Verbindung auch zur Heimat ab und sie sagt später auch, das war eine Flucht. Also es war eine Flucht von zu Hause, ein Sprung in ein neues Leben. Und dieser erste Raum erzählt eigentlich diese Geschichte. Also da gibt es dieses sehr schöne Gemälde Runaway Girl. Mhm. Und man sieht auch das Motiv des Hauses, das Elternhaus. Also das ist für sie, also sie sagt ja auch, die Wurzeln ihrer Kunst liegen immer in ihrer Kindheit. Also die hat nie das Drama und auch nie die Magie verloren. Mhm. Und darum dreht sich eigentlich immer wieder ihr ganzes Werk. Und das war so auch der Ausgangspunkt. wo wir auch die Besucherinnen und Besucher mal mitnehmen wollten und im Louis Bourgeois vorstellen.
So abholen.
Und genau. Dann, und man sieht aber im ersten Raum schon auch, was die Ausstellung auch möchte. Also wir haben uns schon auch darauf konzentriert, dass wir die Motive und die Symbole und Themen in ihren Gemälden in Verbindung setzen wollten mit ihren Skulpturen. Und so im ersten Raum sieht man schon, dass das Haus etwas ganz, ganz Wichtiges für sie ist. Mhm. Aber auch in einer Gegenüberstellung. Also einerseits in diesen Gemälden, wo sie auch zum Teil mit diesen schemenhaften Figuren ihrer Familie noch sehr nah im Thema ist. Und dann ist ja auch die Arbeit von 1993, diese biennale Arbeit, die Zelle, wo man dieses Haus in Marmor nachgebildet sieht, wo drüber die Guillotine schwebt quasi, wo es wirklich darum geht, dieses Abschneiden von einer Beziehung auch.
Na gut, sie hat ja selber gesagt, dass sie nicht verzeiht und nicht vergisst.
Genau.
Ich glaube, da spricht sie die Beziehung zu ihrem Vater an.
Ja, zu ihrem Vater und auch, glaube ich, zu ihrer Mutter. Also sie hatte definitiv ein sehr problematisches Verhältnis zu ihrem Vater, aber auch zu ihrer Mutter dann. Also vor allem im späteren Leben hat sie das dann auch stark thematisiert. Mhm. Aber jetzt vielleicht noch zurückzukommen, also ob die Ausstellung biografisch aufgebaut oder chronologisch aufgebaut ist. Die anderen Räume haben wir dann eigentlich thematisch gegliedert. Ja. Also weil chronologisch ging ja nicht, weil der Kern der Ausstellung sind die Gemälde und die sind ja nur in den ersten 10 Jahren ihres künstlerischen Schaffens entstanden.
Hat sie dann ganz aufgehört zu malen?
Ja, also sie hat also 1949 legt sie quasi den Pinsel weg und wird nie wieder zur Malerei zurückkommen.
Okay, ja, schön, aber also hat sie darüber auch, war das eine bewusste Entscheidung?
Ja.
Hat sie darüber auch gesprochen? Ich meine, hat sie das auch so ausgesprochen?
Ja, also ausgesprochen, aber also durch Daten einfach belegt. Sie hat eigentlich ab 1945 parallel zur Malerei begonnen, skulptural zu arbeiten. Und das hing in erster Linie damit zusammen, dass sie mit ihrer Familie umgezogen ist, innerhalb von Manhattan, in eine größere Wohnung. Sie hatte ja 3 Kinder. Und dort hatte sie zum ersten Mal ein eigenes Atelier zur Verfügung. Das war aber ganz, ganz klein. Also da gibt es auch Fotobelege. Dort konnte sie arbeiten. Aber das Besondere war, auf diesem Dach von dem Haus gab es eben die Möglichkeit, auch zu arbeiten. Und dort hatte sie eben die Chance, dann an dreidimensionalen Skulpturen zu experimentieren. Und empfindet das dann als irrsinnigen Befreiungsschritt, weil sie irgendwann sagt, die Ausführung von einem Thema ist für sie dann eine dreidimensionale Sache. Und sie macht das dann eine Zeit lang parallel, also das sieht man dann auch in der Ausstellung, wie sie das vorbereitet, also speziell die Figur im Raum, wie sie damit arbeitet. Und dann macht sie eben den Schritt, dass sie diese gemalte Figur wirklich in den dreidimensionalen Raum setzt. Und das sind diese Personage, also diese stelenartigen, totemartigen Skulpturen.
Wo man ein bisschen Angst hat, dass man, wenn man zu nahe kommt, dass das, also ist schon fragiles.
Dass sie umfallen.
Ja. Ja. Sind aber, sie fallen nicht um. Also ist noch nichts passiert.
Also bei uns in der Ausstellung fallen sie nicht um, aber es war definitiv das, was sie damit bewirken wollte. Also diese Fragilität, also diese Skulpturen verjüngen sich ja nach oben hin und haben keinen sicheren Stand. Und diese Personage standen für sie, für die Menschen, die sie in Frankreich zurückgelassen hat. Also für ihre Familie, für ihre Freunde. Sie hat irrsinnig Heimweh gehabt und hat halt gesagt, sie bildet einfach diese Menschen, diese Umgebung um sich nach und hat die dann auch immer miteinander eben in Gruppen positioniert oder eben in Beziehung zueinander. Und genau, und da, also das, es gibt rund 80 Personage, die sie da gemacht hat. Und ab 1949 hört sie dann komplett auf mit der Malerei und wird eben auch nie wieder zur Malerei zurückkehren.
Ja. Aber das ist ja, ich meine, das ist natürlich auch eine ganz wesentliche Frage. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Wahrscheinlich war sie immer schon Bildhauerin. Ja? Und wie sie es dann für sich entdeckt hat und drauf gekommen ist, okay, das reicht mir eigentlich. Ich kann all das formulieren, was ich gerne formulieren möchte. Dann braucht sie halt das Bild nicht mehr oder die Malerei.
Ja, es gibt eine Anekdote. Sie war ja bei Fernand Léger im Atelier und hat dort mitgearbeitet und auch gelernt. Und er hat anscheinend schon ganz früh einmal zu ihr gesagt, Louise, du bist keine Malerin, du bist Bildhauerin. Mhm. Und hat ihr einfach gezeigt, wenn man so einen Holzspan quasi von einem Holzstück schält und dann ringelt sich eine Spirale, dass diese Dreidimensionalität ist, die eigentlich zu ihr passt, dass sie sich von der Zweidimensionalität lösen soll. Aber es hat dann halt trotzdem gedauert. Also sie war ausgebildete Malerin. Mhm. Und es hat sicher auch ein bisschen mit dem Schritt in Richtung Unabhängigkeit zu tun, dass sie sich dann, also Bildhauerin zu sein, man braucht ja auch gewisse Voraussetzungen dafür.
Nee, ich glaube, das ist so, also man kann auch beim Stabhochsprung braucht man auch den Anlauf, um dann drüber hupfen zu können, nicht? Also ich glaube, wie, in welcher Form dann sich man diese Fähigkeiten aneignet, da gibt es viele Wege, aber ohne den geht es halt nicht. Hat sie selber eigentlich ihre Bilder dann bewertet oder hat sie gesagt, okay, ich bin Bildhauerin, das war wichtig für mich, aber war sie dann nicht wehmütig? Weil gezeichnet hat sie ja dann schon, oder?
Also ja, das ist interessant. Also weil eigentlich ist sie ja so in ihrer Arbeitsweise jemand, der immer wieder zurückkehrt zu gewissen Techniken oder Medien, zur Malerei nicht. Sie hat sich jetzt aber, also es gibt eigentlich in ihrem Werk keine Hierarchie. Mhm. Also sie hat sich jetzt auch zur Malerei nicht irgendwie hierarchisch geäußert. Es gibt überhaupt sehr wenig Literatur, wie sie sich eben über die Gemälde geäußert hat. Mhm. Das heißt, wir wissen relativ wenig, wie sie jetzt wirklich zu den Gemälden gestanden ist. Am ehesten noch zu den Femmes Maison, einfach zum Thema der Femmes Maison, zum Feminismus. Mhm.
Wäre natürlich jetzt wahnsinnig spannend zu wissen, was sie jetzt über diese Ausstellung sagen würde.
Ja, das würde mich auch interessieren. Ja.
Das ist die alte Geschichte, geht leider nicht. Aber das wäre in dem Kontext, wie es ihr in diesen Räumlichkeiten gefallen würde. Weil wir eingangs gesprochen haben über die Wahl des Raumes. Für mich funktioniert es gut. Es funktioniert dann für mich, wenn man ja dann auch ein bisschen weitergeht, dann sieht man ja diese erste Sales-Arbeit, oder? Die funktioniert ja dort in dem Raum, wo er steht.
Im Marmorsaal meinst du?
Im Marmorsaal sehr gut. Ja. Weil dieser Raum, dieser prunkvolle Marmorsaal, der jetzt konterkariert wird von diesem eingebauten Raum, nicht?
Ja, man hat das Gefühl, es ist wie geschaffen eigentlich dafür, weil oben öffnet sich eben im Deckenfresko dieser Himmel und unten gibt es eben diese Zelle, die heißt The Last Climb, mit diesem geöffneten Dach, wo eben diese Wendeltreppe sich hinauf schlängelt und gibt eben diesen Blick nach oben hin frei. Also das war natürlich eine bewusste Entscheidung, dass man gesagt hat, man möchte wirklich dieses Objekt in diesem Raum zeigen, weil das merken wir schon im unteren Belvedere, man muss mit den Räumen arbeiten. Mhm. Also man muss ganz bewusst halt mit dem arbeiten, was da ist. Mhm. Das ist halt ein barocker Raum.
Ja. Hätte das funktioniert, die Spinne da in den Marmorsaal hineinzusetzen, die jetzt im Garten steht?
Wir haben es überlegt. Okay. Also, aber ich glaube, sie funktioniert im Garten um einiges besser. Mhm.
Also. Weil jetzt kann ich erzählen von meinem persönlichen magischen Moment mit der Louise Bourgeois vor vielen Jahren, ich weiß nicht, wie lange das her ist, das muss gewesen sein, in den späten 90ern in London, in der Tate Modern, also wenn man diese riesige Turbinenhalle kennt und da drin ist diese 10 Meter Spinne gestanden. Und es war ein Wahnsinn. Ich habe das heute noch vor mir, vor meinem geistigen Auge. Natürlich, das sind keine Erinnerungen, wo ich jetzt sage, okay, das kann ich visualisieren, aber gefühlt war das ein total starkes Erlebnis, nicht? Vielleicht auch eine Form von Geborgenheit, weil du gesagt hast, sie hat Heimweh gehabt. Ich habe damals in London studiert, ich hatte auch Heimweh. Mhm. Und vielleicht habe ich mich in dieser Maman, also in der Mutterspinne irgendwie auch dann geborgen gefühlt. Also ich war länger, als es notwendig gewesen wäre in dieser Ausstellung. Das war sehr schön. Und damals hat sie ja noch, sie ist ja erst vor
2010 ist
sie gestorben. Vor 13 Jahren gestorben, hochbetagt.
Mhm. Fast 100-jährig.
Ja. Was natürlich auch, also das war so mein, deswegen bin ich jetzt total emotionalisiert, weil mich hat es wirklich wieder abgeholt, wie ich die Ausstellung gesehen habe. Ich habe mich zurückerinnert an meine Studienzeit in London. Sie hat ja, also dann den großen Durchbruch ja auch erst relativ spät in ihrem Leben gemacht. Wie berühmt war sie in den 50er und 60er Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also den Durchbruch hatte sie ja 1982, da war sie über 70, eben mit der Ausstellung im MoMA. Es war aber schon so, dass sie davor durchaus Ausstellungsbeteiligungen hatte. Sie hatte auch mit den Gemälden Galerienausstellungen. Es hat auch das MoMA unter Alfred Barr ganz früh eine Skulptur von ihr angekauft. Also sie war ja gut vernetzt. Mhm. Ihr Mann war Kunsthistoriker, der hat sich, also war auch in New York gut vernetzt. Aber sie war jetzt schon immer ein bisschen eine Außenseiterin. Also muss ich auch das New York der 40er, 50er Jahre dann auch vorstellen. Das war ja von der Richtung ganz eine andere, in der sie, also sie ist eigentlich immer in der Figuration geblieben. Mhm. Sie hat sich immer für dieses sehr Persönliche, Emotionale interessiert in ihrer Kunst. Und das ist ja schon ganz weit weg, was dann Action Painting oder so zeitgleich passiert ist.
Gab es da Überschneidungen in diese Gruppe, so zu Pollock oder de Kooning, oder war das eine komplett?
Also direkt Überschneidungen, sie kannte natürlich alles, aber sie ist da schon, also deswegen passt, finde ich, auch der Titel Unbeirrbarer Widerstand sehr gut.
Darüber wollte ich auch sprechen.
Sie hat sich da eigentlich nicht beirren lassen. Sie ist schon ganz stark ihren eigenen Weg gegangen.
Man muss ja auch sagen, ich meine, sie war ja auch, also sie hat ja diesen Shift vom Paris als wesentliches Kunstzentrum, Weltkunstzentrum, nach New York als wesentliches Weltkunstzentrum miterlebt und ja auch mit, also ich sage jetzt mal, also hat ja auch mitgeholfen, dass das genau so ist, weil die wirklich guten Leute waren dann halt nicht mehr in Paris, sondern waren dann halt in New York.
Genau, also die progressive Kunstszene war dann in New York, in Amerika. Mhm. Und das war sicher etwas, was sie total beeindruckt hat. Mhm. Also das schon, das merkt man auch in den Gemälden oder in der Skulptur, dass sie von der Stadt einfach sehr stark inspiriert war. Und sie sagte auch, sie mochte New York. Sie hatte bis Ende ihres Lebens dort gelebt.
Aber Heimweh hatte sie trotzdem. Und jetzt sag mal, der Widerstand, wie kam es dazu? Wie seid ihr auf den Titel gekommen?
Es gibt eine Skulptur, eine Personage, die heißt Persistent Antagonism. Okay. Und das war uns dann einfach, das hat uns irrsinnig gut gefallen, weil wir gefunden haben, in diesem unbeirrten Widerstand fasst sich eigentlich ihr ganzes Werk, auch ihre Persönlichkeit.
Ja.
Also,
Ja, nein, ich glaube, du hast das angesprochen, 1982, dann, ja, glaube ich, die erste Frau mit einer Retrospektive im MoMA, was natürlich auch cool ist. Ja. Und da gibt es ja diese Geschichten, dass plötzlich, also dieses Werk aufgetaucht ist auf der, also du hast gesagt, es war schon irgendwo vertreten, aber so in dieser Dichte und in der ganzen Dimension war das den Menschen nicht bewusst und das hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja, das ist sehr interessant, weil beim Aufbau war jetzt auch Jerry Gorovoy dabei, ihr langjähriger Assistent, der ja mehr als 30 Jahre an ihrer Seite war. Und der hat auch über diese Ausstellung erzählt und gesagt, die Stärke von Bourgeois' Werk ist ja wirklich die, dass sie so vielfältig ist. Also sowohl in ihrer Formensprache als auch in ihren Techniken und Medien. Also sie arbeitet ja in Marmor, sie arbeitet in Bronze, in Holz. Also in wirklich, sie macht fantastische Grafiken. Und im MoMA hatten die Leute das erste Mal die Möglichkeit, das alles zu sehen. Weil davor war das einfach, ist ja oft gefragt worden, ist es eine Gruppenausstellung, wenn die Leute in eine kleine Louis-Bourgeois-Galerien-Ausstellung gegangen sind. Weil das Werk einfach so vielfältig ist. Mhm. Und die Leute ja immer etwas suchen, wo man sich ganz genau festhalten kann. Mhm. Und das war eigentlich, das hat ihr diesen Durchbruch dann ermöglicht.
Mhm. Also für all die hat sie dann die Spinne gemacht, weil das ist etwas, wofür sie recht berühmt wurde. Aber ja, es gibt ja in Österreich, also sagt man immer so, also wenn man ein gutes Bild von einem Künstler, einer Künstlerin nach 1945 sieht, aber es nicht zuordnen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es vom Oswald Oberhuber ist, mhm, weil der hat auch so ein sprunghaftes, vielseitiges Werk geschaffen. Also du meinst, sie hat Freude daran gehabt, auch, also sie war eine neugierige,
ja,
Künstlerin und hat vieles ausprobiert und hat sich nicht zufrieden gegeben mit einem. Ist aber doch kurios, dass genau sie dann so sehr mit diesem einen Werk in Verbindung gebracht wird. Es ist schon interessant, oder?
Ja, noch dazu, das ist ja aus ihrem Spätwerk. Mhm. Also sowohl die Spinnen als auch die Zellen entstehen ja dann erst ab den 90er Jahren. Mhm. Aber das muss man sich auch mal überlegen, die Frau war da schon über 80 Jahre, mhm, und war einfach trotzdem interessiert, sich immer weiterzuentwickeln, etwas gänzlich Neues zu machen. Mhm. Also das ist schon diese große Stärke auch von, mhm, ihr.
Ja, sie muss unglaublich selbstbewusst gewesen sein, also glaube ich, weil, aber du kannst mir dann gerne widersprechen, aber ich sage mal, wieso ich das glaube, weil also wenn jetzt 70 Jahre alt zu werden und zu warten auf den großen Durchbruch, ja, das ist schon viel Zeit. Da muss man schon beharrlich dranbleiben und sagen, ja, es wird schon kommen. Es wird schon kommen und man muss dran glauben. Und wenn man da irgendwie so nervös wird oder die Nerven wegschmeißt, dann passiert es nicht. Also, und irgendwann war es dann soweit. Sie hat die Türe geöffnet und nach dieser Retrospektive im MoMA ist ja, also ich glaube, es gibt jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dein Nachlass oder sie konnte schon in den 90ern oder nach 2000 sich aussuchen, in welchen Museen sie ausstellt, oder?
Ja, also ich glaube nach 1982, ja, also nach dem MoMA standen ihr alle Türen, ja, offen. Sie war dann eben auf der Documenta vertreten, mhm, auf der Biennale. Sie, mhm, hatte den Goldenen Löwen bekommen. Mhm. Also ab da war sie wirklich Künstlerin mit Weltruhm. Mhm. Also das kann man wirklich so sagen.
Dann war sie eigentlich dauernd unterwegs, nicht? Aber ich könnte mir vorstellen, dass damals schon auch so diese Popularität der Spinne hat sie vielleicht auch so ein bisschen dann unter Druck gesetzt. Vielleicht hat sie das auch ein bisschen genervt, dass das so stark war in ihrem Werk wahrgenommen. Kann man nur spekulieren. Ich, ja, weiß, ich kann spekulieren. Du kannst natürlich jetzt nicht so spekulieren, weil du ja jetzt diesen wissenschaftlichen Blick auf die Sache hast. Aber ich könnte mir das vorstellen. Das ist so wie die Rolling Stones, die dann schon, ich weiß nicht, den Superhit Satisfaction oder so schon gar nicht mehr spielen wollen, weil das habe ich schon 8000 Mal gespielt. Ja, und
ja, ich meine, gegen Ende ihres Lebens hat sie sich ja dann noch einmal einem neuen Material zugewandt. Mhm. Da hat sie dann hauptsächlich in Stoff gearbeitet. Mhm. Also was wieder anknüpft an ihre Familiengeschichte, weil sie kommt ja aus einer Familie, die antike Tapisserien mit antiken Tapisserien gehandelt haben, aber die auch restauriert haben. Und das war für sie halt ein ganz vertrautes Material. Und am Ende ihres Lebens kommt sie halt wieder dorthin zurück. Also ihre Mutter, mhm, war vor allem die handwerklich begabt war und die diese Arbeiten gemacht hat. Und da besinnt sie sich auch darauf. Da gibt es auch sehr berührende Arbeiten. Mhm. Ich wollte nur noch mal anknüpfen zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu dem, dass sie so sich sehr sicher war, mhm, dass sie irgendwann berühmt wird und dass das. Also sie hat später auch einmal gesagt, es war ihr Glück, dass sie so lange quasi unter dem Radar gearbeitet hat, mhm, weil so konnte sie einfach vor sich hinarbeiten und wurde dann auch nicht irgendwie instrumentalisiert oder beeinflusst. Und sie war sich sicher ihrer Kunst oder dem, was sie machen wollte, immer treu. Also das merkt man. Aber es gab natürlich da auch große Phasen des Haderns, glaube ich auch. Mhm. Also ich habe ja vorhin gesagt, 1949 hört sie dann mit der Malerei auf, mhm, und 1952 stirbt ihr Vater. Und da gibt es dann eine ganz lange Phase von 10 Jahren, wo sie eigentlich gar nicht arbeitet. Okay. Also wo, mhm, sie nicht ausstellt, nicht arbeitet, wo sie eine Depression hat, wo sie auch die Psychoanalyse beginnt. Mhm. Und in diesen 10 Jahren intensiver Psychoanalyse, danach macht sie noch 20 Jahre weiter, also mhm. sporadisch, mhm. entstehen hunderttausende Schriften, wo mhm. sie einfach schreibt. Okay. Und die wurden erst kurz vor ihrem Tod entdeckt. Und mhm. da zeigen wir auch welche im letzten Raum. Und wenn man die liest... Also
im allerletzten kleinen...
Ja, genau, im Raum mit dem Gewölbe.
Weil über den vorletzten Raum möchte ich auch nochmal...
Okay.
Da müssen wir noch gesondert sprechen.
Genau, und da haben wir eben auch einige Schriften ausgesucht, weil die eben so ganz persönliche Einblicke auch geben. Und mhm. da wird einem dann schon auch bewusst, dass das schon auch sehr hart war für sie. Mhm. Also da nicht mhm. zu wissen, wird sie erfolgreich... Mhm. Ja, und dass sie jemand war, der immer mit sich auch selbst sehr hart ins Gericht gegangen ist.
Hat sie geschrieben mit dem Wissen oder mit der Hoffnung, dass das auch irgendwann einmal publiziert wird, glaubst du?
Nein, also das waren sicher mhm. Schriften für sie. Also das Tagebuch. Sind ja so mhm. tagebuchartig, aber auch so Traumnotizen, mhm. Listen auch ihrer Ängste, ihrer Sorgen.
Kann man das dann aus heutiger Sicht dann in eine Ausstellung integrieren?
Ja, die wurden gefunden noch vor ihrem Tod mhm. und sie hat auch zugestimmt, okay. dass die veröffentlicht werden.
Mhm. Ja, das ist ja auch irgendwie ein, ich glaube, wenn man, also Künstlerinnen und Künstler, die offenbaren ihr Innerstes, ihr ganzes Leben und da war das wahrscheinlich dann nur ein kleiner Schritt zu sagen, ja, ich bin verletzlich, schaut's euch das an, so bin ich, ja.
Also sie hat die Psychoanalyse wirklich als etwas gesehen, das ihr geholfen hat. Mhm. Also sie hat auch gesagt, durch ihr Unbewusstes, also sie hat einen Zugang zum Unbewussten und kann dadurch Kunst schaffen. Mhm. Also das ist schon so, sie hat das auch ganz aktiv dann benutzt.
Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also ich meine, ich war dann schon in dem allerletzten Raum mhm. so ein bisschen, also ich hatte dann nicht mehr die Muße, jetzt mich da wirklich diesen Schritt, aber das ist immer gut, wenn man sich was überlässt für einen weiteren Besuch. Aber da im vorletzten Raum, den ich ja noch sehr gut in Erinnerung habe, von der letzten Ausstellung, von der Kolossalausstellung, mhm. da hängen ja, sind es 3 Arbeiten, die hängen?
5.
5? Boah, siehst du, das ist unglaublich, oder? Wie man das, auf jeden Fall bei einer, also bei der zentral, die hängt relativ tief, aber bei einer im Eck habe ich so, da kann ich unten durchgehen, noch relativ bequem. Aber ich bin jetzt nicht der Allergrößte. Jetzt eine rein praktische Frage. Wer bestimmt, in welcher Höhe diese Skulptur hängt?
Naja, schon die Kuratorinnen der Ausstellung.
Und was macht sie, wenn da jetzt so ein 2,10 Meter Mensch durchgeht? Der würde mit dem Kopf anstoßen.
Also der Raum ist sehr groß und sehr mhm. weitläufig. Und man muss sich sowieso seinen persönlichen Weg durch mhm. diesen Raum finden. Mhm. Und es ging einfach wirklich um dieses Gefühl dieses Abhebens. Also wenn man in diesen Raum geht, gibt es hier wirklich diesen Bruch eigentlich mhm. zum Vorhergehenden. Und für sie ist ja dieses Hängen und Schweben ein ganz wichtiger Zustand, der eben so dieses Ausgeliefertsein, dieses Ambivalent, sich nicht wissen, in welche Richtung geht's. Also mhm. das symbolisiert das für sie. Das war uns sehr wichtig, das zu integrieren, mhm. auch als Übergang zum Psychoanalyseraum danach, weil das einfach einen ganz neuen Denkraum aufmacht.
Mhm. Ich fand das sehr, sehr schön, auch weil da für mich total gut funktioniert, dieses Spiel von den Sachen an der Wand und dann im Raum. Und wenn du jetzt sagst, man muss sich den Weg bahnen, ich meine, man muss halt einfach schauen. Und wenn man groß ist, muss man, also ich meine, es ist klar, dass man da jetzt nicht irgendwie so einen roten Klebestreifen auf die Skulptur picken kann, damit sich niemand den Kopf anstößt, nicht? Das geht natürlich nicht.
Nein.
jetzt sag mal, also wie viel Zeit sollte man sich nehmen, weil das, mir war klar, ich hatte bei meinem ersten Besuch viel zu wenig Zeit. Mhm. Also eine Stunde muss man...
Ja, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, eine Stunde braucht man schon für den Ausstellungsbesuch. Und ich finde es halt persönlich jetzt ganz mhm. gut, wenn man dann wirklich die Möglichkeit hat, nochmal zurückzukommen. Weil, also gerade das Werk von der Louise Bourgeois ist, glaube ich, schon etwas, was einen beschäftigt. Mhm. Also sie behandelt halt so viele Themen, die zwar aus ihrem persönlichen Leben gegriffen sind, aber die jedes Leben berühren. Also es geht halt um Liebe, es geht um Verlust, um Angst, um den Tod, aber auch das Verhältnis zur eigenen Familie, zur Mutter. Und da hat man einfach sehr viel zum Nachdenken. Und ich glaube, es lohnt sich dann durchaus nochmal zu kommen und sich einfach, ja, vielleicht noch von einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Mhm. Also das war schon auch die Idee bei der Ausstellung, dass man sagt, man geht durch diese ganzen Räume durch und ist eben zum Schluss mit ihren sehr persönlichen Einsichten durch die Psychoanalyse konfrontiert und sieht auch, also bekommt ein bisschen einen Einblick in ihr künstlerisches Denken und geht dann eigentlich mit einer neuen Information den gleichen Weg nochmal zurück.
Ja, gut, ich meine, das muss jeder, weil so sind die Räume halt aufgebaut. Für mich ist es oft so, dass wenn ich mir eine Ausstellung anschaue, ich dann, ob das jetzt, ich weiß nicht, in der Albertina, wenn das der Rundgang ist oder auch im Leopold-Museum, gehe ich dann, obwohl ich dann schon raushuschen könnte, dann nochmal zurück, weil ich das eigentlich ganz, ganz gern mache. Weil man weiß dann ja oft im ersten Raum nicht, was einen, in welche Richtung man sich in dieser, während des Besuchs entwickelt. Und dann kann man eigentlich nochmal ganz gut reflektieren.
Genau, man muss sich immer relativ genau überlegen, wie das dann halt funktioniert. Ja.
Wie lange ist sie denn zu sehen, die Ausstellung?
Bis Ende Jänner 2024.
Also, und geht sie dann, ist das eine Ausstellung, die in Kooperation mit einem...
Nein, die Ausstellung ist nur für Wien.
Wahnsinn. Ja, vielleicht kann ich den Kunsthandel Gies und Schweiger anbieten.
Eine Übernahme.
Aber ich weiß nicht, ob wir uns die Versicherung leisten können. Weil ich gefragt habe, wie lange man braucht für den Besuch. Wie lange hast du dich mit der Ausstellung beschäftigt?
Gut 1,5 Jahre, würde ich sagen. Also ganz intensiv natürlich 1 Jahr. Mhm. Aber begonnen mit dem Nachdenken habe ich vor 1,5 Jahren.
Und hast du, wie du irgendwie so für dich dann beschlossen hast, dass du also Kuratorin wirst, hast du da ganz am Anfang gedacht, dass du mal eine Louise Bourgeois-Ausstellung machen wirst?
Nein, also das wünschen sich, glaube ich, viele. Ja. Das ist natürlich ganz was Besonderes.
Ja, schon. Ich meine, ich finde es einfach Wahnsinn, ja, weil sowas, wenn du so eintauchst in das Werk einer Weltkünstlerin, dann, also ich kann mir das nur so vorstellen, dass man dann die ganze Zeit irgendwie so vor Ehrfurcht und man lernt ja auch dann wahrscheinlich total interessante Leute kennen. Ich meine, den Assistenten, das muss ja eine unglaubliche Begegnung gewesen sein, oder?
Ja, es ist ein Privileg natürlich, wenn man mit jemandem sprechen kann, der die Künstlerin so lang begleitet hat, also der einfach wirklich dann über jede Arbeit etwas erzählen kann, weil er halt bei vielen dabei gewesen ist, als sie entstanden sind. Ja, es ist natürlich, man taucht in ein anderes Leben ganz tief ein, also in alle Aspekte, also sowohl, es ist ja auch sehr persönlich, also man beschäftigt sich, man liest ganz viel, in dem Fall natürlich auch, was sie selber gesagt oder geschrieben hat. Also sie war ja eine wahnsinnig eloquente, intellektuell gut ausgebildete Künstlerin und hat sich sehr stark auch zu ihrer eigenen Kunst geäußert. Und das ist, also man versinkt dann schon eine Zeit lang wirklich in so einer anderen Welt.
Braucht es so eine gewisse Distanz auch dann, also von Kuratorinnenseite so? Ich meine, zu sehr darf man da jetzt auch nicht. Also.
Genau, auf alle Fälle, ja. Weil man hat natürlich diesen Blick von außen, den soll man ja auch haben. Und in dem Fall war es sicher auch sehr gut, dass die Sabine Fellner und ich das gemeinsam gemacht haben, weil das einfach total lohnend ist, wenn man miteinander in einen Dialog tritt und sich da auch immer gegenseitig wirklich dann in der Diskussion stellt, einfach zur Ausstellung. Das war so, glaube ich, für uns beide sehr bereichernd.
So ein Sparring.
Ja, genau.
Welche Rolle hat die Stella Rollig als Direktorin bei so einem Projekt?
Also bei Louise Bourgeois war sie relativ stark involviert, weil ihr das auch, glaube ich, ein Herzensanliegen war, diese Ausstellung. Und also natürlich ist sie in regelmäßigen Abständen immer informiert über die, den Stand des Projekts und ja.
Aber das, also so wie ich sie einschätze, befürwortet sie so eine Ausstellung, sucht sich Menschen aus, die das abwickeln und dann lasst sie die schaffen. Also ich schätze jetzt nicht ein, dass sie dann kommt und sagt, so und das machen wir jetzt aber so.
Nein, also in dem Fall ging die Initiative für diese Ausstellung ja in erster Linie von ihr aus. Also es war ein großes Anliegen, dass sie das in die Programmierung aufnimmt. Aber sie kann andere Leute sehr gut arbeiten lassen, ja.
Und jetzt sag mir noch, wenn du, also viel größer könnte für mich jetzt in der Wahrnehmung die Unterschiedlichkeit sein von dem Projekt, das du davor betreut hast, diese Kolossalausstellung, zur Louise Bourgeois. Wie wandelfähig oder schnell denkend musst du sein in deinem Job? Oder kannst du das parallel, also ich meine, so parallel den, also dort, wo jetzt diese 5 Skulpturen hängen von der Louise Bourgeois, dort hinkt dieses monumentale Makatz.
Ja,
das ist wirklich eine ganz andere Welt.
Ja, das stimmt.
Siehst du das als Herausforderung oder macht das eben gerade Spaß, dass man so hin und her springen kann auch?
Also das macht schon großen Spaß. Also ich glaube, das ist ja das Besondere, dass man immer wieder mit etwas Neuem anfangen kann und sich dort hinein vertiefen kann. Bei der Kolossalausstellung war es einfach irrsinnig spannend, mit der Sammlung zu arbeiten und halt an einem sehr formalen Thema eigentlich, wie Größe, und sich dann zu überlegen, wie baut man dazu eine Ausstellung auf. Aber ich muss schon sagen, es war in dem Zusammenhang sicher eine Herausforderung, weil ich parallel zu 2 großen Ausstellungen gearbeitet habe, die unterschiedlicher nicht sein können, so wie du schon gesagt hast. Aber irgendwie, also im Denken hat sich dann nicht vermischt. Das eine war ganz klar, man macht diese Ausstellung und in einer diesen Raumabfolge und dann wechselt man halt quasi die Mappe und widmet sich der anderen Ausstellung. Mhm.
Und was liegt auf deinem Schreibtisch aktuell?
Ja, also wir werden eine Übernahme aus dem Kunstmuseum Bern und dem Zentrum Paul Klee haben von Hanna Höch. Und die werde ich als Assistenzkurateurin mitbetreuen.
Das ist dann wieder was ganz was anderes.
Das ist wieder was ganz was anderes.
Und ist die dann oben im...
Nein, die ist auch im unteren Belvedere.
Wirklich?
Ja.
Ja. Naja, es ist glaube ich, sehr spannend, wenn man... Also jedes Mal, wenn ich mit Leuten spreche, die Ausstellungen machen, dann reden sie auch über diese unterschiedlichen Phasen, die es dann einfach gibt. In der harten Vorbereitungsphase, kunsthistorisch lesen, recherchieren, dann wird es irgendwann einmal technisch und praktisch, wenn die Transporte und
oder
dann
Architektur
und dann,
ja, oder,
und dann ist alles fertig und dann kann man es und dann geht es in die Vermittlung. Ja? Und ich frage das eigentlich immer wieder, bist du, welche Phase, gibt es eine Phase, die dir mehr Spaß macht als eine andere?
Ja, es geht immer schon rasant durch eine Ausstellung, weil nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Also es ist ja wirklich so. Nein, eigentlich kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich eine präferierte Phase habe, weil es eigentlich schön ist, wenn das dann ineinander greift. Es ist sehr schön, wenn das, was man sich überlegt, dann beginnt, Form anzunehmen und in die Umsetzung geht. Und natürlich ist es ganz besonders, wenn man dann im Aufbau steht und halt sieht, wie das, was man am Plan hat, an die Wand kommt. Und ich mag auch das danach irrsinnig gern. Also mit Leuten dann eben durch die Ausstellung gehen und drüber reden. Also das kann ich nicht sagen, dass ich jetzt wirklich einen Schritt habe, den ich am liebsten habe.
Na gut, das ist ja eh gut, ja? Weil es gehört alles dazu.
Genau.
Ich meine natürlich, wenn man jetzt im Team arbeitet, dann kann man sich so ein bisschen und gegenseitig unterstützen, oder wenn man weiß, okay, das sind eher meine Stärken oder eher meine Schwächen. In meiner Wahrnehmung sind wir beide privilegierte Menschen, weil wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die einfach uns als Gesellschaft bereichern, die schön sind, Kunst. Es ist natürlich nicht alles lustig, ich denke mal, du wirst auch Sachen machen, die du weniger gern machst. Ich muss auch manchmal Buchhaltung machen, mache ich nicht so gern. Aber ansonsten ist einfach die Vermittlung, das ist das, was mir fast am allermeisten Spaß macht. Wenn ich so das Gefühl habe, da geht jetzt bei jemandem ein Licht wird da angeknipst. Und das funktioniert bei mir besonders gut nicht, wenn ich jetzt eine Gruppe von Studierenden im letzten Studienabschnitt habe oder Leute vom Museum, die das eh schon wissen, sondern ich finde es besonders dann schön, wenn Menschen kommen mit möglichst wenig Grund, ich sage jetzt mal Verbildung. Ja? Weil da kann man wirklich so auf einem ganz direkten Weg so Begeisterung auslösen.
Ja, und ich glaube auch in die andere Richtung. Ich glaube, man bekommt dann auch ganz neue Sichtweisen, wo sich Menschen etwas über Kunst denken, was einem selbst irgendwie den Horizont ganz aufmachen kann. Mhm. Weil man sich denkt, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber das steckt definitiv da drinnen. Und wenn man halt sich immer nur im eigenen Austausch bleibt, dann bleibt einem das ja verschlossen. Mhm. Also das
Dazu ist die Kunst imstande,
ja.
Was ein immer wieder neue Türen aufzustoßen. Ja, schau, in dem Sinn wünsche ich dir viele, viele schöne Türen, die in Zukunft aufgehen. Ich hoffe, du wirst noch ganz viele tolle Ausstellungen machen im Belvedere, über die wir uns dann freuen können, über die wir im Podcast sprechen können. Und was habt ihr für eine Ziel, also Besucherzahl? Was muss so eine Ausstellung an Besuchern anziehen, damit es ein Erfolg ist?
Also dafür bin ich jetzt, glaube ich, wirklich die Falsche, weil ich habe Kunstgeschichte studiert und mit den Zahlen habe ich es nicht so. Aber ich hoffe.
Für dich ist wichtig, dass die Menschen, die rausgehen, irgendwie
etwas mitnehmen, ja, über die Kunst. Also wir freuen uns natürlich über viele Leute, die kommen. Ja. Und ja, es ist ganz wichtig, dass sie einfach nachher etwas mitnehmen, was sie halt bereichert in ihnen oder ihnen neue, wie wir schon gesagt haben, Perspektiven aufmacht.
Mhm. Ja, und das ist auf jeden Fall gelungen mit dieser Ausstellung, weil Louise Bourgeois ist viel mehr als die große Spinne.